Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Was geht bloß vor in einer Kinderbuchautorin, die von Wieselburgern erzählt, also von Burgern mit Wieselfleisch drin? Was für eine, ja, mindestens schräge Idee, gerade für ein Kinderbuch. Stefa Quitterer heißt diese Autorin und die hat es überhaupt mit dem Ungewöhnlichen. In einem anderen neuen Buch erzählt sie von besonderen Steinen, die schwimmen können zum Beispiel oder die aus Sternennebel entstanden sind. Gleich spreche ich hier mit Stefa Quitterer über ihre Steingeschichten und über ihre Wieselburger. Ich hätte nicht gedacht, dass man über Steine so spannende Geschichten erzählen kann, wie Stefa Quitterer das kann, wenn sie vom Sonnenbrenner Basalt erzählt zum Beispiel oder vom Augengneis oder von schwarzen Rauchern, dann will man eigentlich sofort selbst Mineralienforscher werden. Stefa Quitterer hat gerade ein Buch über Steine veröffentlicht und außerdem einen Roman über ganz andere Naturerscheinungen, über sehr schnelle Tiere, über Wiesel. Und mit beiden Büchern ist sie jetzt hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Seien Sie willkommen.
Vielen Dank, hallo.
Sie haben vorher Bücher über lauter sehr lebendige, bewegliche Sachen geschrieben, über Oktopusse zum Beispiel oder Schulklassen. Wie sind Sie denn jetzt auf Steine gekommen für ein Kindersachbuch?
Das kam aus meiner Zeit als Stadtschreiberin in Nördlingen. Und ich war 2021 dort als Kinder- und Jugendbuchautorin und hatte eine 1:1-Führung, wir erinnern uns, es war noch Corona-Zeit, mit der Geologin Lina Seibold im dortigen Rieskratermuseum. Nördlingen liegt ja im Rieskrater. Und Lina hat so faszinierend und fasziniert von diesen Gesteinen dort berichtet und vor allem vom Suevit, dass ich damals schon dachte, mit dieser Frau würde ich gern ein gemeinsames Projekt machen. Und dann geht ein bisschen Zeit ins Land und irgendwann dachte ich, das wäre doch was, ein Kinderbuch über verrückte, abgefahrene Steine, die irgendwie besondere Sachen können und die in unserem Alltag sind, aber man hat nie wirklich so richtig Ahnung, was da eigentlich so dahinter steckt.
Jetzt haben Sie 29 abgefahrene Steine beschrieben für Ihr Buch und das wären so richtige Persönlichkeiten eigentlich, diese Steine. Welche dieser Persönlichkeiten fanden Sie denn am beeindruckendsten?
Ich liebe den Serpentinit, das ist der Schlangenstein. Das ist ein ganz abgefahrener, hinterhältiger Stein, das faustdick hinter den Ohren hat. Denn im Mittelalter glaubte man, dass der Gift in Lebensmitteln anzeigen kann. Und man hat deswegen aus dem Serpentinit, der auch sehr weich und gut bearbeitbar ist, Trinkgefäße hergestellt und Tellerchen und alles Mögliche. Und wenn Gift im Essen oder im Getränk war, dann ist dieser Serpentinit zersprungen. Und man konnte dieses Gift also nicht trinken, glaubte man. Aber der Serpentinit ist einfach nur sehr porös und weich und verträgt keine Säure. Und im Mett ist sehr viel Säure, im Wein und was auch immer, im Sauerkraut, was man auch immer hatte. Und irgendwann hält das der nicht mehr aus und zerspringt einfach. Und man war damals aber wahnsinnig verrückt nach Serpentinit und hat enorm viel Geld ausgegeben, um immer einen ordentlichen Vorkoster bei sich zu haben. Aber der Serpentinit kann nicht nur kein Gift anzeigen, er ist selber auch noch giftig, weil er Asbest in sich hat.
Oh, also gar keine gute Idee, den ins Essen
keine
zu tun.
Keine besonders gute Idee.
Sie beschreiben dann auch richtig sprühend, was die Steine so an sich haben. Zum Beispiel bei einem Stein, der erstaunlicherweise schwimmen kann, dem Bimsstein. Lesen Sie uns das doch mal vor, wie das eigentlich dazu kommt, dass dieser Stein schwimmen kann, damit wir Ihren Sound auch mal hören.
Sehr gerne. Dazu vorweg, der Bims ist aus Magma, aus einer speziellen Magma, die sehr zähflüssig ist und deswegen ganz viele Luftbläschen oder Gasbläschen und Wasserbläschen in sich birgt. Ist also eher wie ein Mousse au Chocolat, so kann man sich's vorstellen, oder eine Mousse au Vulcan, so wird sie genannt. Und weil Bims Magma als Mousse plötzlich viel, viel mehr Volumen hat, wie Schlagsahne, die vorm Aufgeschäumt werden nur ein Schluck Flüssigsahne in der Schüssel war, bekommt es dort unten im Vulkandruckkochtopf ganz schön Platznot. Und Not macht nicht nur erfinderisch, sie setzt auch gehörig Kräfte frei. Wie Vorfreude übrigens auch. Blubberidu! Fertig machen zum Auswurf. 3, 2, 1, boom! Das Schaummagma sprengt diesen dämlichen, störenden Erdkrustendeckel über sich einfach weg. Die Schaumlava wird in die kalte Luft geschleudert und erstarrt mitten im schönsten Glücksblubber zu Stein. Vor Schreck, Verständlich. Oder wie entspannt würdest du bleiben, wenn man dich mitten in der Nacht aus einem kuschelig warmen Federbett reißen und ohne Vorwarnung Eiswürfel duschen würde? Eben. Voilà. Unser heutiges Dessert, knuspriger Lavaschaum.
Vielen Dank für diese kurze Lesung aus Ihrem Buch Steine ganz schön genial. Stefan Quitterer war das. Und Sie haben auch, wie wir das jetzt für den Bimstein gehört haben, bei anderen Steingeschichten, die so anregend und lustig verpackt. Wie sind Sie jetzt zu diesem Stil gekommen? Ist das einfach Ihr Stil oder haben Sie sich was Bestimmtes dafür überlegt?
Es ist, glaube ich, einfach mein Stil. Ich habe wahnsinnig Freude daran, humorvoll zu schreiben und auch Geschichten zu schreiben, die ich selber gerne lesen würde. Mhm. Und dieses Steinebuch ist ein Buch, das ich selber sehr gerne lesen würde.
Sie haben selbst auch viel in Steinbüchern gelesen, habe ich gehört. Sie haben sich in die Berliner Staatsbibliothek eingemietet, sozusagen. Ja. Ganz alte Steinbücher auch, bis ins 18. Jahrhundert zurückgelesen, bis in die Goethezeit. Warum eigentlich diese alten Steinbücher? Weiß die Wissenschaft heute nicht viel mehr über Steine?
Doch, natürlich. Aber gerade in den alten Büchern, wenn man noch nicht so viel weiß, findet man besonders interessante Anekdoten. Zum Beispiel über die Expedition, die die ersten Manganknollen entdeckt hat, habe ich in diesen alten Tagebüchern herausgefunden, dass man damals noch dachte, dass das Meer ab einer Tiefe von 2000 Metern so dicht sei, dass eine Kanonenkugel, die man hineinfeuert, gar nicht auf den Grund sinken kann, sondern von der Dichte des Wassers in der Schwebe, in der ewigen Schwebe gehalten werden würde. Und solche Sachen findet man natürlich nicht, wenn man die korrekte oder den absolut aktuellen Stand der Wissenschaft abfragt.
Ein bisschen wie dieses faszinierende Bild von der für die Ewigkeit schwebenden Kanonenkugel auf einer dichten Wasserschicht ist auch ein bisschen ein Stein, der mich nochmal besonders fasziniert hat, weil das auch so was Poetisches hat, auch wie Sie das beschreiben, nämlich der Chondrit. Da schreiben Sie, das sei eigentlich ein außerirdischer Stein, der aus Sternennebel entstanden ist und dann aber zu uns auf die Erde gekommen ist. Wie wird denn Sternennebel zu einem Stein auf der Erde?
Der Sternennebel, damals, als das mit dem All anfing, also so wie der jetzige Wissensstand ist natürlich, also alles ohne Garantie und ohne Gewähr, hat sich vor Milliarden Jahren, 4,6 Milliarden Jahren zusammengeballt, dieser Sonnennebel, der dort im All war, und hat sich immer weiter verdichtet und Rotation aufgenommen und so weit verdichtet und verballt, bis plopp, plötzlich Sonne, Planeten und alle anderen Gebilde im Weltall entstanden. Und die Chondriten sind Absprengsel von Asteroiden oder Meteoriten und sind dann als Meteorite auf die Erde gekracht. Und unter anderem der gewöhnliche Chondrit, so heißt er, der arme Kerl, wird dann ein bisschen abfällig nur einfach gewöhnlich genannt, aber so heißt er, weil die Zusammensetzung für gewöhnlich diese bestimmte spezielle Zusammensetzung aus Sonnennebelkügelchen und Mineralen hat und Nickeleisen und solche außerirdischen aus Vorzeiten kann man manchmal auf der Erde finden.
Sonnennebelkügelchen, was für ein schönes Wort auch. Und jetzt stelle ich mir vor, Sie sitzen da über Ihrem Steinebuch. So interessant die aber sind, diese Steine, die sitzen doch ziemlich still und ich nehme sie als eher sehr bewegliche Person wahr und da wieseln ihnen dann andere Wesen durch den Kopf, besonders bewegliche und schnelle aus ihrem Buch Freiheit für die Waldwiesel. Das ist ihr zweites Buch, was sie heute für uns dabei haben. Aber wahrscheinlich war es ganz anders mit der Entstehung dieses Waldwieselbuches.
Die Waldwiesel gehen tatsächlich sehr viel länger zurück, als mir das selber bewusst war. Ich habe jetzt letztens auf einer alten Datei eine Notiz entdeckt von Wieselbürgern, die schon fast 10 Jahre alt ist. Und,
Moment, Wieselbürger, also die armen kleinen Tiere geschlachtet und auf Burgerbrötchen gepackt?
Eben nicht geschlachtet, das wäre zu brutal, aber die Wiesel in meiner Geschichte werden kopiert. Und die Wieselkopien werden tatsächlich zu Wieselbürgerfleisch verarbeitet.
Ah, ja.
Und die Menschen sind verrückt danach übrigens.
Ah ja, wie Menschen ja überhaupt nach den seltsamsten Dingen verrückt sind. Aber das ist ja für Leser ab 10, glaube ich, der Roman.
Ja.
Selbst wenn es nur Wieselkopien sind, ist es doch eine ziemlich krasse Idee.
Es ist eine wahnsinnig krasse Idee und ich bin total beeindruckt, dass sowohl mein Agent als auch der Verlag diese Idee zugelassen haben und offenbar großartig finden. Und es ist trotz allem, die gesamte Geschichte, die erzählt wird, ist sehr hart tatsächlich und trotzdem so humorvoll und lustig und spannend erzählt, dass das gar nicht so rüberkommt, wie das jetzt klingt, wenn man sich denkt, ah, okay, Wieselburger, das klingt ein bisschen sehr brutal. Das ist es nicht.
Der ganz grobe Rahmen ist, dass alle Wiesel aus einem Wald in eine Stadt entführt werden, dort gefangen gehalten werden, eben kopiert werden, um diese Wieselburger hergestellt werden und womöglich aber auch wieder befreit werden, wer weiß. Und für diese Befreiungsaktion arbeiten dann unter anderem nicht nur Wiesel, sondern auch Ratten und Krähen zusammen. Und das machen die auf oft sehr sympathische und solidarische und auch sehr unternehmungslustige Weise. Ist ein bisschen auch eine Ehrenrettung für diese ja oft nicht sehr beliebten Tiere, Ratten und Krähen, oder?
Ja, es geht vielleicht auch ein bisschen um die Ehrenrettung oder vielmehr darum, sich nicht vom Äußeren oder von einem Bild eines Lebewesens, sage ich jetzt, festlegen zu lassen darauf, was die Rolle dieses Lebewesens ist. Also Freund kann Feind werden und Feind kann Freund werden. Und gerade eine wesentliche Lehre für Piet in diesem Buch ist, dass es nicht selbstverständlich ist.
Piet ist der Wiesel, der die Hauptrolle spielt.
Richtig, Piet ist der Wiesel. Dass es keine Rolle spielt, ob man jetzt im Wieselfellkleid auftaucht oder ob man vielleicht ein Federkleid trägt, sondern dass es wichtig ist, aufs Herz zu schauen und darauf zu achten, was die Taten sind.
Überhaupt steckt ja in dieser sehr rasant auch erzählten Abenteuergeschichte dieses Buches, steckt auch eine Geschichte davon, wie man sich einlullen lässt, sich betäuben lässt, sich Angst machen lässt, wie man sich auch befreien kann eventuell und was Freiheit eigentlich bedeutet. Also da geben Sie Ihren jungen Lesern in diese Abenteuergeschichte verpackt auch noch so einiges mit, ja?
Ja, das ist beim Schreiben gar nicht so bewusst, weil ich schreibe immer so, dass sich die Geschichte entwickelt und ich folge einfach dem roten Faden. Das ist wie auf ein galoppierendes Pferd zu springen und dann einfach durch was auch immer zu preschen, Wald und Wiese. Also das ist gar nicht so geplant, dass ich mich hinsetze und denke, ah, dieses große Thema möchte ich jetzt irgendwie verpacken, wie mache ich es bloß, sondern eher umgekehrt. Ich schreibe eine Geschichte und plötzlich stecken da all diese Themen mit drin.
Und bei diesem Buch, habe ich gehört, sind Sie auch besonders rasant durchgaloppiert und haben das in einem Rutsch runtergeschrieben.
Ja, dieses Buch war wirklich sehr wild. Ich hatte eine sehr heftige Deadline. Ich habe es auch gleichzeitig mit den Steinen geschrieben. Und ich hatte gerade, als es zum Ende der Deadline ging, ich glaube 4 Wochen, in denen ich nichts anderes gemacht habe, als wirklich nur an diesem Buch zu schreiben. Ich bin morgens um 5 ohne Wecker aufgewacht, habe geschrieben, hätte nicht gegessen, hätte man mir nicht Essen an den Schreibtisch gestellt und bin dann um 2 oder 3 ins Bett. Und ich war fix und alle, als ich dann pünktlich zur Deadline um 14 Uhr abgegeben habe.
Noch eine ganz andere Frage. Sie haben mir vorher erzählt, dass Sie gerade von einer Lesereise aus China zurückgekommen sind.
Ja.
Aus welchen Büchern und wie lesen Sie dann dort vor chinesischen Kindern?
Ich habe nicht vor chinesischen Kindern gelesen. Ich habe vor deutschen Kindern an deutschen Schulen gelesen. Natürlich sind da auch unter anderem chinesische Kinder mit dabei, aber die Sprache war Deutsch. Und ich habe dort auch im Rahmen meiner ich war als Artist in Residence dort vom Goethe-Institut. Und im Rahmen dieser Residenz habe ich auch an der Germanistikabteilung der Nanjing University unterrichtet und über meine Bücher gesprochen, über die Hausbesuche, also mein allererstes Buch, das ich rausgebracht habe, über Pepe und der Oktopus auf der Flucht vor der Müllmafia und auch von Weltverbessern. Natürlich hatte ich auch die beiden neuen Bücher dabei, aber natürlich noch unter der Hand, die sind ja noch gar nicht raus.
Stefan Quitterer hat uns 2 Bücher ja mitgebracht. Einmal Freiheit für die Waldwiesel, der Roman für Leserinnen und Leser ab 10 mit Zeichnung von Barbara Jung. Und zuerst haben wir gesprochen über Steine, ganz schön genial. So heißt das Steinebuch, das hat sie zusammen mit Lina Seibold geschrieben. Illustriert wurde das von Linda Wolfsgruber. Beide Bücher sind im Gerstenberg Verlag erschienen. Haben Sie vielen Dank fürs Gespräch.
Danke, danke schön.
Was mache ich jetzt mit meinem Leben? Das hat sich der Literaturwissenschaftler Ottmar Ette gefragt, als er mit 60 Jahren einen Schlaganfall hatte. Er hat sich entschieden, danach seinen ersten Roman zu schreiben. Ein Buch, das spielt in der Zeit des Nationalsozialismus und in der Nachkriegszeit. Und in diese Zeit kehrt Ottmar Ette jetzt zurück mit seinem 3. Roman Wunderbunker. Da erzählt er unter anderem vom Bau des größten deutschen Bunkers in den 1940er Jahren. Mein Kollege Gerd Brendel hat Ottmar Ette getroffen.
Einen Ort, der mit seinem jüngsten Roman Wunderbunker und der eigenen Biografie zu tun hat. Gibt es den? hatte ich gefragt, und Ottmar Etter hatte ein Gebäude auf dem Potsdamer Universitätsgelände vorgeschlagen, da, wo er jahrzehntelang als Professor tätig war.
Ja, wir sind jetzt in Golm, Campus Golm, also vor dem Gebäude, in dem der prächtigste Saal der Nazis...
Gehen wir jetzt rein.
Ja, gerne.
Wir gehen durch ein monumentales Portal. In den 1940er Jahren hatte hier die Spionageabwehr der Luftwaffe ihren Sitz und später dann die Stasi mit ihrer juristischen Hochschule.
Ja, hier im Foyer sieht man also das Zeichen der Universität Potsdam und da hing das Zeichen der DDR und drunter, wenn man das, als man das wegmachte, als man das hier montierte, konnte man das Hakenkreuz noch sehen. Also unter dem DDR-Emblem war hier dann der wichtigste Saal, ich nenne ihn immer den tausendjährigen Saal, der heute als Hörsaal genutzt wird und der aber noch historisch so erhalten ist, wie er tatsächlich auch dann in der Nazizeit war.
Ist es denn auf?
Oh, ist auf, jawohl. Wir haben Glück.
Sie wussten, es hätte jetzt auch zu sein
können. Hätte zu sein können, ja, genau. Ja, also, aber ich habe immer ein Vertrauen, dass die Dinge sich so fügen, wie sie sich fügen mögen.
Und glücklicherweise sind in dem Riesensaal mit den rechteckigen Fenstern bis unter die Decke und den zerschlissenen Hörsaal-Klappstühlen auch die Heizkörper zufällig aufgedreht. Ottmar Etter ist davon überzeugt,
dass der Zufall immer auch eine Rolle spielt für etwas, für eine Begegnung, für ein Interview, für alle möglichen Situationen.
So wie bei seiner Antrittsvorlesung hier in Potsdam im Fach Romanistik vor 30 Jahren, als er klatschnass vom Regen trotzdem seinen Vortrag hielt und vielleicht gerade deswegen die Berufungskommission überzeugen konnte. Und auch die Idee zu seinem dritten Roman, Wunderbunker, verdankt Ette einem Zufall, dem Namen einer Frau.
Ich hatte einen kleinen Aufsatz gelesen über den Bunker Valentin, den ich nicht kannte, den größten Bunker Deutschlands, und war dabei auf einen Namen gestoßen, der sehr rar ist. Und ich kannte diesen Namen aber nicht von dieser Person her, die im Konzentrationslager gewesen war, sondern ich kannte sie sozusagen als eine ältere Kollegin. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und fand dann tatsächlich raus, dass es ihr Vater war, der im Konzentrationslager war und der 17 Jahre lang Bremer Finanzsenator war.
Und ich werde nicht Rache nehmen, mich nicht rächen. Ich nicht. An ihnen, die weiterleben, als wäre nichts geschehen. Will Mensch unter Menschen bleiben. Nach einem neuen Anfang suchen.
So spricht der Vater von Ettes Kollegin als einer der Zwangsarbeiter auf der Riesenbunkerbaustelle im Roman. Noch weiß er nicht, dass er überleben wird, während andere zugrunde gehen. Ette erzählt die Geschichte aus unterschiedlichen Perspektiven. Die andere historische Figur ist der federführende Ingenieur, im Buch nur der große Architekt genannt. Auch er kommt zu Wort, in der dritten Person. Schildert Ette den Besuch von Rüstungsminister Spee und Großadmiral Dönitz, die das Mammutprojekt begutachten. Eine Szene wie aus einer Nazi-Ufa-Wochenschau.
Mit militärischem Gruß und mit Stolz, wenn auch in angemessen unterwürfiger Haltung, empfing er den Großadmiral.
Ich denke, dass man heute Geschichten nicht mehr aus einer oder drei Perspektiven erzählen kann,
sagt Ottmar Ette,
sondern dass man immer eine unterschiedliche Vielfalt an Perspektiven erfinden muss. Und das kann man in der Literatur eben durchaus mit der Bewegung, also mit der Zeit und mit den unterschiedlichen anderen Dimensionen dann entwickeln.
Im Wunderbunker reicht die Zeit bis in die 50er Jahre. Der Zwangsarbeiter überlebt das Lager und wird Senator in Bremen. Den großen Architekten beauftragen die Amerikaner mit dem Wiederaufbau der dortigen Hafenanlagen. Die beiden müssen sich begegnet sein. Nur konnte sich daran niemand aus der Familie der Kollegin und Tochter des Finanzsenators in den Gesprächen mit Ette erinnern.
Und das ist eben halt eine der ganz typischen Reaktionsweisen im Übergang zwischen dem Naziregime und der frühen Bundesrepublik, dass diese Dinge auch familiär nicht mehr angesprochen wurden.
Die Romanfiguren in Ottmar Ettes Roman aber brechen das Schweigen.
Eigentlich geht der Roman ja um die Frage, inwieweit das, was das Nazi-Regime ausmachte, immer noch fortlebt. Also das, was nicht mehr ist und doch nicht aufhören kann zu sein.
Die Vergangenheit, die nicht aufhört. Im Bunker Valentin bei Bremen, der immer noch dasteht als monströse Ruine. Die Vergangenheit, die nicht aufhört in den selbstgefälligen Erinnerungen des großen Architekten, nicht in den Albträumen des Senators, nicht in den bohrenden Fragen seiner Tochter. Die Vergangenheit, die weiterlebt, auch in dem Hörsaal mit den hohen Fenstern auf dem Potsdamer Unicampus, den Ottmar Ette nur den tausendjährigen Saal nennt.
Das neue Buch von Ottmar Ette heißt Wunderbunker und das ist im Katmos Verlag erschienen.
Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
Jetzt möchten wir Ihnen was erzählen von Pizza Orlando. Und wenn Sie diese Pizza noch nicht kennen, dann liegt das zum einen daran, dass das keine herkömmliche Pizza ist, sondern ein Roman, der so heißt. Und das Orlando, also der Pizzabelag, wenn man so will, das könnte wiederum ein anderer Roman sein, nämlich der Roman namens Orlando der großen Avantgarde-Autorin Virginia Woolf. Pizza Orlando ist ein Roman von Clara Umbach und Simon Sahner hat den für uns gelesen. Guten Tag, ich grüße Sie.
Guten Tag, hallo.
Dann klären Sie uns doch erstmal auf, was ist da los mit der Pizza und Orlando und Virginia Woolf.
Ja, das braucht auch im Roman ein paar Seiten, bis man das verstanden hat, was dahinter steckt. Und es ist tatsächlich auch ein bisschen kompliziert, aber ich versuch's mal. Mhm. Also, in Pizza Orlando geht es nämlich vor allem um Clara, die Erzählerin, und ihre Freundin Nina. Und die beiden, die kennen sich schon seit Schultagen und die beginnen jetzt als Erwachsene eine Liebesbeziehung miteinander. Und irgendwann im Verlaufe dieses Romans erwähnt Clara, dass sie in einer Pizzeria die Pizza Orlando bestellt habe und sie hofft, dass Nina erkennt, dass sie damit auf die Beziehung zwischen der Schriftstellerin Virginia Woolf und Vita Sackville-West anspielt, die Woolf in dem Roman Orlando, den Sie eben schon genannt haben, verarbeitet hat. Das versteht allerdings auch Nina nicht sofort, aber diese literarische Beziehung, die soll sozusagen die Grundlage bilden für die Beziehung von den beiden Figuren hier in unserem Roman, über den wir jetzt gerade reden.
Und wenn wir von den literarischen Anspielungen absehen, was für eine Beziehung führen dann Clara und Nina?
Ja, die ist auch etwas kompliziert und das liegt vor allem daran, dass Nina schwer krank ist. Sie hat nämlich die Huntington-Krankheit. Das ist eine neurodegenerative Erbkrankheit, bei der also die kognitiven Fähigkeiten immer weiter nachlassen und die schließlich eigentlich unweigerlich zum Tod führt. Meistens auch recht früh, so mit Mitte, Ende 40. Und das führt natürlich dazu, dass immer wieder Fragen nach der Zukunft aufkommen. Also wie läuft diese Beziehung? Kann man überhaupt eine gemeinsame Beziehung haben? Und das führt auch immer wieder dazu, dass sie die Beziehung wieder beenden, wieder von vorne anfangen, sich streiten, sich wieder vertragen und das alles aushandeln müssen.
Und wie handeln Sie das aus? Also ich stelle mir das ja unglaublich schwierig vor. Eine Person ist unheilbar krank, hat dadurch vielleicht auch die größeren Ansprüche an die Beziehung. Wie machen die beiden das?
Ja, das ist tatsächlich auf der inhaltlichen Ebene das Spannende und auch das Berührende an diesem Roman, weil es geht eben vor diesem Hintergrund der Krankheit um die Frage, wie geht man damit um, dass auch die Person, die nicht krank ist, in ihrem Leben Sorgen und Herausforderungen hat, weil Clara, die Erzählerin, hat zwei Kinder, ist alleinerziehend, hat immer wieder finanzielle Probleme und hat natürlich auch ihre Sorgen. Und ich habe selten eine so nachvollziehbare und realistische Darstellung von so einer Situation gelesen, weil sie die ganze Zeit versuchen, das auszuloten und vor allem Nina auch sehr großen Wert darauf legt, dass Clara ebenfalls ein Recht hat, überfordert zu sein und Angst zu haben und so weiter. Gleichzeitig ist auch immer klar, es herrscht ein Ungleichgewicht in dieser Beziehung.
Und wie wird das so realistisch, so nachvollziehbar? Mit welchen literarischen Mitteln macht Clara Umbach das möglich?
Also das ist tatsächlich sozusagen das Besondere an diesem Roman, weil er bis auf wenige Einschübe ausschließlich als Chat-Kommunikation zwischen diesen beiden Figuren erzählt wird. Das heißt, wir lesen, wie diese beiden Figuren sich schreiben. Und das ist so gut und überzeugend, dass es überhaupt kein Problem ist, das auch auf 170 Seiten eigentlich vor allem in diesen Nachrichten zu lesen. Das ist wirklich sehr gut gemacht. Und ich habe das auch selten so gelesen in dieser Form. Und man fragt sich natürlich immer die ganze Zeit, liegt dem Ganzen ein echter Chat zugrunde? Weil der Roman gibt Hinweise darauf und auch im Vor- und Nachwort ist das angedeutet. Aber das spielt eigentlich dann im Endeffekt überhaupt keine Rolle, weil man das einfach so flüssig und schön lesen kann.
Und diese Chats, die kann ich mir vorstellen, einerseits können die ja so eine Unmittelbarkeit schaffen. Mhm. Ja, man hört jemandem real sozusagen zu bei einem Gespräch. Andererseits, man erzählt sich in einem Chat ja nicht alles, weil man viel mehr weiß, als man in diesen Chat reinpackt. Also fehlt einem vielleicht auch öfter mal ein bisschen Kontext?
Ja, es fehlt einem Kontext, auch wenn Clara immer wieder in kurzen Einschüben Kontext liefert. Aber der fehlende Kontext ist eigentlich auch eine große Stärke des Ganzen, weil wir haben als Lesende die genauen Zeitangaben von diesen Chats. Das heißt, wir sehen auch, wie viel Zeit vergeht zwischen den Nachrichten. Und ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aber ich kenne das sehr, sehr gut. Wenn man ein anstrengendes Gespräch im Chat führt, dann entsteht in dieser Zeit zwischen Nachrichten unheimlich viel, weil man sich fragt, hat der andere schon gelesen? Was kommt jetzt? Wird er verstehen, was ich gemeint habe?
Warum und so antwortet der nicht?
Exakt und so weiter und so fort. Und das alles müssen wir als Lesende aber selber füllen. Und das funktioniert aber unheimlich gut. Und somit ist bei Pizza Orlando eigentlich fast das, was nicht erzählt wird, das Spannende. Mhm. Und das macht diesen Roman wirklich zu einem sehr spannenden, interessanten, vielschichtigen Roman, den ich sehr gerne gelesen habe.
Der Roman von Clara Umbach, Pizza Orlando, im Echo Verlag ist er erschienen mit 174 Seiten. Zum Preis von 22 € ist das Buch zu haben. Der Rezensent Simon Sahner hat uns das Buch vorgestellt. Ganz herzlichen Dank dafür.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Mein Name ist Paula Fürstenberg. Ich bin Schriftstellerin und stelle ein Buch meines Lebens vor. Es handelt sich um Die zitternde Frau von Siri Hüstvedt. Das Buch ist 2010 erschienen und Siri Hüstvedt denkt darin darüber nach, wie es sein kann, dass sie, als sie etwa 50 Jahre alt ist, plötzlich bei öffentlichen Auftritten stark anfängt zu zittern. Das Buch beginnt mit dem Tod ihres Vaters. Die Grabrede auf ihn hält sie noch mit fester Stimme, aber 2 Jahre nach dem Tod ihres Vaters hält sie ihm zu Ehren noch einmal eine Rede. Und dabei beginnt sie eben am ganzen Körper stark und sichtbar zu zittern, als hätte sie einen Krampfanfall. Der Text ist die Suche nach der Ursache für das Zittern. Es ist die Erzählung der eigenen Krankengeschichte und nach Deutungen für diese Zitteranfälle, für die sich keine richtig passende Diagnose finden möchte. Sie nimmt die eigene Krankengeschichte zum Ausgangspunkt, um über Medizingeschichte zu sprechen. Sie erzählt viele Fallgeschichten, sie erzählt Erkenntnisse aus Neurologie, Psychologie und Pharmakologie und verwebt das eben mit Biografischem, zum Beispiel mit dem Nachdenken über die Beziehung zum Vater. Alles ist auch verbunden mit dem Schreiben. Es gibt Anekdoten aus den Schreibseminaren, die sie für psychisch Kranke gibt. Um es mit medizinischem Vokabular zu beschreiben, sie verfolgt eine Art ganzheitlichen Ansatz, um ihrer Krankengeschichte auf den Grund zu gehen. Ich habe den Text gleich bei Erscheinen 2010 gelesen. Ich habe damals an meinem Debütroman gearbeitet und die Worte Memoir, Autofiktion und Live-Writing, die kannte ich noch gar nicht. Ich selbst lebe mit einer Angststörung, seit ich 14 Jahre alt bin und für mich als junge Schreibende war dieser Text eine wahnsinnige Bestärkung, dass man auch mit so einer Erkrankung Schriftstellerin werden kann, dass das eigene Leben Gegenstand der Arbeit sein darf, dass auch sowas vermeintlich Privates wie die eigene Krankheit Gegenstand sein darf. Das hat mich wahnsinnig bestärkt, die Existenz dieses Textes und wie tiefgehend er mich geprägt hat, habe ich eigentlich erst so richtig verstanden, als ich an meinem zweiten Roman Weltalltage gearbeitet habe. Darin geht es auch um Krankengeschichten. Und dann habe ich nochmal zu diesem Buch gegriffen und das nochmal gelesen und war wahnsinnig fasziniert davon, wie viel von dem, was Siri Hüstvedt in diesem Text beschreibt, Eingang in meine Arbeit gefunden hat. Also Fragen wie, was ist Krankheit, was ist Charakter, wie verhält sich das ganze Problem mit der Körper-Geist-Dualität? Es ist also einer dieser Texte, die sich in mir abgelagert haben, für mich definitiv ein Lebensbuch.
Das sagt Paula Fürstenberg über ein Lebensbuch für Sie, die zitternde Frau von Siri Hüstvedt. Im März wird ein neues Buch von Siri Hüstvedt bei uns erscheinen. Ghost Stories heißt das. Ein Buch der Erinnerung an ihren verstorbenen Mann, den Schriftsteller Paul Auster. Der hatte selbst gesagt, dass er nach seinem Tod ein Geist werden wolle. Und das ist er nun tatsächlich geworden für Siri Hüstvedt. Und sie erzählt in diesem Buch vom Geist Paul Austers. Am 13. März werden wir außerdem ein längeres Feature über Siri Hüstvedt haben, hier im Programm von Deutschlandfunk Kultur. Ein Mann namens Mischa, der bekommt nach dem Tod seines Vaters seltsame Anrufe. Über einen alten Münzfernsprecher melden sich die Toten bei ihm und geben ihm ihre letzten Wünsche durch. Und Mischa geht da immer ran, weil er hofft, dass sich sein Vater über dieses Telefon noch einmal bei ihm meldet. So ungefähr kündigt der Penguin Verlag den Roman Nicht von dieser Welt an. Michael Ebert hat den Roman geschrieben und die Buchhändlerin Anja Wurschi möchte uns diesen Roman jetzt empfehlen. Sie arbeitet in der Buchhandlung Buchgeschwister im thüringischen Bad Langensalza. Guten Tag, Frau Wurschi, grüße Sie.
Ja, ich grüße Sie. Hallo, guten Tag.
Klingt ja ziemlich jenseitig, dieser Roman von Michael Ebert. Was fanden Sie so besonders toll daran?
Ja, ich finde das ein bisschen verwirrend, dass Sie da dran diesen Aufhänger machen, der Penguin Verlag, weil das ist das einzig Jenseitige. Ansonsten ist ja ganz klar im Leben verankert. Ja. Natürlich, der Mischa ist 13, hat seinen Vater verloren, wie das da schon heißt, und damit auch so eine gewisse Sprachlosigkeit hat in seinem Leben Einzug gehalten. Eine Melancholie liegt am Anfang dieses Buches. Und er wünscht sich nichts sehnlicher, als mit seinem Vater nochmal reden zu können. Und dadurch kommen aber auch alle möglichen Abenteuer in sein Leben, denn alle möglichen anderen Toten rufen an. Aber dem sollte man nicht zu viel Bedeutung zuwenden, denn es ist eine wundervolle Geschichte, die sich da abspielt. Das triste Leben des Jungen wird ganz viel neuer Wind gebracht, als Solar, die Austauschschülerin, in sein Leben kommt. Und es wird ein Roadmovie mit einem wunderbaren Soundtrack und eine richtig, wirklich tröstliche Geschichte am Ende. Ich wollte danach erstmal gar kein neues Buch anfangen, weil ich dieses Gefühl, diesen Trost, den dieses Buch hinterlässt, noch eine ganze Weile mit mir rumtragen wollte. Wirklich.
Und wenn Sie es mit Gewinn gelesen haben, dann ist es trotz des 13-jährigen Helden und seiner Austauschschülerin an seiner Seite jetzt kein Buch für jüngere Leserinnen und Leser?
Nein, würde ich gar nicht, würde ich überhaupt nicht sagen. Mhm. Die können das sicherlich auch lesen, aber eigentlich würde ich es unbedingt auch Erwachsenen empfehlen. Ja.
Der Roman Nicht von dieser Welt von Michael Ebert im Penguin Verlag eben erschien. Dann Ihre zweite Empfehlung, das ist das Buch Das Friedenstier mit Stift und Flügeln für den Frieden. Ein Buch von Sabine Kranz, Friederike Ablank und Merle Goll. Was ist das für ein Buch?
Das ist eine kleine Utopie. Die Herausgeberinnen haben von ganz vielen verschiedenen Illustratoren und Schriftstellern Texte und Illustrationen zusammengetragen. Von Marc-Uwe Kling, Anke Kuhl, Axel Schäffler und so weiter. Wirklich namhafte Menschen, die sich für dieses Thema Frieden einsetzen wollen. Das ist natürlich erstmal eine Utopie. Aber die wird greifbar durch diese ganz banalen Texte. Und man kann selber darüber ins Gespräch kommen, über Frieden. Eine Geschichte zum Beispiel ist, da kommt der kleine Friede zum großen bösen Krieg und lädt ihn auf einen Kakao ein. Und das nimmt so ein bisschen diese Schwellenangst davor, dieses Monströse des Krieges, um vielleicht auch mit Kindern ins Gespräch zu kommen und vielleicht auch selber dann anzufangen, sich sein eigenes Friedenstier zu malen, was ich mir vorstellen kann. Das hilft ja wirklich gegen diese Angst, diese allgegenwärtige und mächtige, wenn man selber ins Tun kommt und sich selber was ausdenken kann dazu. Außerdem unterstützt es Ärzte ohne Grenzen mit einem kleinen Beitrag.
Doppelt Gutes mit dem Buch Das Friedenstier im DTV-Verlag ist das erschienen. Und dann haben Sie eine dritte Empfehlung für uns, diesmal wirklich für jüngere Leserinnen und Leser, das Buch Und das gibt's noch nicht? Fragezeichen von Marie Coulot. Um was für Dinge, die es noch nicht gibt, geht's denn da?
Hier geht es ganz klar um Berufswahl, um das, was man später mal machen möchte. Die große Schwester Salome weiß schon ganz klar, sie will Tierärztin werden und fragt Achill, ihren kleinen Bruder, und was willst du werden? Und er sagt so, erstmal vielleicht Sorgenheiler oder Außenweltverschönerer oder Klimakühler. Und das ist mit wunderschönen Illustrationen versehen, wie er eben so das Klima runterkühlt oder die Außenwelt verschönert. Und er sagt dann immer, Salomin, sowas gibt's doch nicht. Aber über die Zeit kommt sie auch in diese Freude am verspielten Berufe erfinden. Und das ist einfach ein Buch, mit dem man auch wunderbar mit Kindern ins Gespräch kommen kann. Und dieses Korsett von was ist denn ein Beruf und was muss man denn später machen, so aufbrechen kann und mit ganz viel Spaß an der eigenen Zukunft eigentlich bauen kann.
Und sich überlegen, wie man Sorgenheiler oder Klimakühler werden könnte, genau, zum Beispiel mit dem Buch. Und das gibt's noch nicht, Fragezeichen, von Marie Collot. Empfohlen bei uns hier im Deutschlandfunk Kultur von Anja Wurschi aus der Buchhandlung Buchgeschwister im thüringischen Bad Langensalza. Haben Sie ganz herzlichen Dank für Ihre Empfehlung und noch einen schönen Tag.
Den wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank.